Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext ist heute wieder in der Apostelgeschichte aus dem Kapitel 22, die Verse 1 bis 11 und der Rest dann nächste Woche von 12 weg. Männer, Brüder und Väter, hört jetzt meine Verteidigung vor euch an. Als sie aber hörten, dass er im hebräischen Dialekt zu ihnen redete, wurden sie noch stiller. Und er sagte: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien und in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels erzogen, gelehrt mit allem Fleiß im väterlichen Gesetz und war ein Eiferer für Gott, genau wie ihr es heute alle seid. Und ich habe diesen Weg verfolgt bis an den Tod. Ich band sie und übergab sie ins Gefängnis, Männer und Frauen. Der hohe Priester und der ganze Rat der Ältesten können das bezeugen. Und von denen ich auch Briefe an die Brüder bekam und nach Damaskus reiste, um auch die, welche dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Es geschah aber, als ich hinzog und mich Damaskus näherte, um die Mittagszeit, da umleuchtete mich plötzlich ein großes strahlendes Licht vom Himmel her. Ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, und er sagte zu mir: Saul, Saul, was? Verfolgst du mich? Ich antwortete aber: Herr, wer bist du? Und er sagte zu mir: Ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst, die mich begleiteten, sahen das Licht und erschraken, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Und ich sagte aber: Herr, was soll ich tun? Und der Herr sagte zu mir: Steh auf und geh nach Damaskus hinein, da wird man dir von allem sagen, was dir zu tun verordnet ist. Also doch nur bis zum Vers 10. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unser guter Hirte bist und dass du uns zum Ruheplatz am Wasser führst. Danke dafür. Amen. Die Großwetterlage heute ist ja folgendermaßen: Sonnenschein über ganz Europa. Das heißt aber noch lange nicht, wenn ich zu dir nach Hause komme und vor deiner Haustüre stehe, ob es dort auch die Sonne gibt oder ob es regnet. Und heute versuche ich wieder einmal so ein bisschen die Großwetterlage am Anfang zu erfassen. Die Situation, die Atmosphäre, wo wir da sind. Und dann ganz herunterzukommen zum einzelnen Menschen. Wir befinden uns also in Jerusalem im Jahre ungefähr 58 der Zeitenwende. Und die Großwetterlage in Jerusalem zu jener Zeit war alles andere als sonnig und rosig. Es haben sich gewissermaßen schon große Gewitterwolken aufgetürmt über der Stadt, über dem Volk, über den Menschen. Und alles wartete eigentlich nur noch auf die Entladung mit Blitz und Donner und Sturm. Und die aufgeheizte Atmosphäre, die damals geherrscht hat, wir haben ja das letztens schon gehört, als der Paulus da also von dem römischen Oberst in Schutz genommen wurde vor der aufgepeitschten Meute, vor dem Böbel sozusagen, die hat Jesus einmal in einem sehr bezeichnenden Satz geschildert. Der steht in Matthäus 12, der Vers 25. Da sagt er, Jesus, jedes Reich entzweit mit sich, wird verwüstet. Und jede Stadt und jedes Haus entzweit mit sich, wird nicht bestehen. Und das beschreibt ein bisschen die Situation von damals. Diesen Satz hat Jesus natürlich in einem ganz anderen Zusammenhang gesagt, als er nämlich den blinden und stummen Besessenen geheilt hat. Das war eines dieser vorhergesagten messianischen Wunder. Und als es dann doch geschehen ist, konnte es keiner wahrhaben von der religiösen Führung. Und dort ist dieser Satz gefallen. Aber er beschreibt ein bisschen die Situation im Jahre 58. Also die Pharisäer wollten nicht wahrhaben damals, dass Jesus ihr Messias ist. Und sie haben ja eigentlich schon beschlossen gehabt, zur Zeit, als Jesus noch da war, dass sie ihn irgendwann einmal beseitigen würden. Und da gab es auch einen anderen Disput, wo er mit den Juden über ihre Abstammung geredet hat. Und die Juden haben darauf bestanden, dass sie vom Abraham herkämen. Und Jesus hat ihnen dann etwas sehr Scharfes gesagt und ihnen attestiert, ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Was denn? Was wollten sie denn tun? Ja, ihn ermorden. Wir wissen es. Was Jesus sagt, das geschieht und das geschah immer schon. Er wurde von den Juden damals ermordet mit Hilfe der Römer und aller herumstehenden Schaulustigen, die nichts dagegen hatten. Und jetzt sind wir eben im Jahre 58 in Jerusalem, also 25 Jahre später. Und weil die Juden, bis auf einen kleinen Überrest, der Jesus schon als Messias angenommen hat, nach wie vor ihn abgelehnt haben, gilt ja auch im Jahre 58 nach wie vor der Satz von Jesus, euer Vater ist jemand anderer, ist der Teufel und nach euren Begierden wollt ihr tun. Und deshalb war auch in dieser Zeit alles total entzweit und zerrissen. Pharisäer gegen Sadduzäer, Hellenisten gegen Hebräer, die Zeloten, die Eiferer und dann gab es auch noch die Essener, die nirgendwo erwähnt werden in der Bibel, aber egal, auch diese Sekte gab es. Also Gemäßigte gegen Radikale, vor allem in Bezug auf die römische Schutzmacht oder auch Besatzungsmacht, je nachdem, auf welcher Seite man, in welchem Lager man sich befunden hat damals. Entzweiung bis in die Häuser. Es braute sich etwas zusammen zu jener Zeit. Und ich glaube, du hast es in deiner Stelle gehabt, dann gab es immer wieder falsche Propheten. Also da gab es dann diesen falschen Propheten aus Ägypten, der plötzlich tausende Leute hinter sich scharte und in die Wüste hinausgeführt hat. Und als würde das nicht reichen, traten dann auch noch die Sikarier auf ihren Plan. Der Terror der Sikarier war berüchtigt. Das waren nämlich die Extremisten unter den Zeloten. Und der römische Oberst bringt es ja in Verbindung mit diesem ägyptischen Propheten, als er zum Paulus damals gesagt hat, hey, bist du nicht der Prophet, bist du nicht der Ägypter, der die 4000 Sikarier in die Wüste geführt hat? Der Oberst der Kohorte, also der, der für die Ordnung in Jerusalem zuständig war, als Offizier der mittleren Führungsebene, der wusste auch nicht ganz genau, wie ist denn jetzt überhaupt die Lage? Wer ist denn da gegen wen und überhaupt? Wer ist gegen uns und wen sollen wir denn jetzt beschützen oder müssen wir gleich alle in die Pfanne hauen? Ja, er lebte auch in gewisser Weise in ungeklärter Lage. Und deshalb hat er diese beiden eben zusammengebracht. Und der Lukas beschreibt das sehr schön, indem er genau diese Frage eben uns aufschreibt. Der Flavius Josephus, der große jüdische Historiker, der bringt diese beiden Dinge nicht zusammen. Der sagt, es gab einen Propheten aus Ägypten, der hat das gemacht und dann gab es auch die Sikarier. Das war wieder eine eigene Gruppe. Ein Durcheinander. Was war denn das Besondere an diesen Sikariern, die da auf den Plan traten? Sie mischten sich unter Land und Leute und das Volk und trugen unter ihrem Gewand so einen kleinen, einschneidigen, geschwungenen Dolch. Und es konnte sich keiner sicher sein seines Lebens. Besonders diejenigen konnten sich des Lebens nicht sicher sein, die mit den verhassten Römern, der verhassten Besatzungsmacht, mehr oder weniger kooperieren wollten. Und eines der ersten Opfer der Sikarier soll sogar der hohe Priester Jonatas gewesen sein. Und der Mord passierte am helllichten Tag auf offener Straße in der Menschenmenge in den engen Gassen von Jerusalem und anderweitig. Messer gezückt und dann wieder eingesteckt. Und als dann die Angst und der Schrecken ausbrachen, haben sie sich sogar noch dazugestellt und haben das Gleiche geheuchelt. Um Gottes Willen, Entsetzen. Keiner konnte sich des Lebens mehr sicher sein. Also, ein Reich mit sich entzweit, in sich entzweit. Eine Stadt, ein Haus in sich entzweit, das kann nicht Bestand haben. Und für die Sikarier galt wohl der Spruch, und willst du nicht mein Bruder sein, so steche ich dir den Dolch hinein. Ein erschreckender Zustand, den wir dort vorfinden in dieser Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die in Auflösung begriffen war. Teilweise auch ein bisschen geschüttelt durch den religiösen Fieberwahn, den manche dort ergriffen hatten. Und nur 12 Jahre später, also von 58 auf 70, was sind denn schon 12 Jahre? 12 Jahre später war es dann ganz aus mit der Stadt Jerusalem, mit dem Land, mit den Menschen. Und das Schicksal war besiegelt. Und so beschreibt es, weil ja dort keine biblischen Aufzeichnungen mehr sind vom Jahre 70, der Flavius Josephus folgendermaßen, wenn ich ihn einmal zitieren darf. Vom Jahre 70. Und an diesen entsetzlichen Drangsalen war nichts anderes als nur das Geschlecht schuld, das Jerusalem zuletzt hervorgebracht hat und von dem es auch ins Verderben gerissen wurde. Es hätte der Römer gar nicht bedurft. So entzweit war dieses Volk. Und weiters, als wirklich Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht wurde, da schreibt er noch, so befahl der Cäsar seinen Truppen, die ganze Stadt und den Tempel abzugraben. Bis auf die 3 höchsten Türme und ein Stück Festungsmauer gen Westen wurde die ganze übrige Ringmauer von den Arbeitern so gründlich geschleift, dass kein Fremder mehr sich hätte an Ort und Stelle überzeugen können, ob irgendje hier Menschen gewohnt hätten. So beschreibt der Flavius Josephus die Zerstörung der Stadt Jerusalem. Und wir denken unweigerlich an Jesu Worte aus Matthäus. Seht ihr nicht das alles? Hier wird kein Stein auf einem anderen bleiben, der nicht völlig abgelöst wird. Jerusalem, Jerusalem. Wenn man in ein Lexikon hineinschaut, dann steht dort Gründung des Friedens, soll es heißen. Der Friede wurde in Jerusalem gegründet, als Jesus am Kreuz für uns starb und auferstanden ist. Da wurde der Friede gegründet. Und alle, die Jesus als Herrn und Heiland angenommen haben, die haben diesen Frieden in ihr Herz bekommen. Amen. Ich möchte noch ein kleines Bild malen. Ich weiß, ich bin schon weit abgeschwiffen, aber ein kleines Bild noch. Die hebräische Sprache soll ja eine sehr bilderreiche Sprache sein, wo jedem Buchstaben auch ein Sinnbild hinterlegt wird. Also es ist jetzt keine Geheimsprache oder sonst was, sondern einfach nur ein kleiner Anhalt, ein Bild. Und wenn man die Buchstaben dieses Wortes Jerusalem eigentlich, Mehrzahlwort, hernimmt und die Bedeutung, dass zu jedem Buchstaben ein Bild dazu gibt, dann kommt in etwa folgender Satz heraus: Die rechte Gottes, die rechte Hand Gottes, der hervortretende Sohn, gekreuzigt und zerschlagen, mit seinem Stab führt er dich zum Ruheplatz am Wasser. Ist das ein schönes Bild? Könnt ihr damit was anfangen? Ja, genau. Es ist das Ganze, die ganze frohe Botschaft in einem Stadtnamen, in einem Wort. Und wir erinnern uns natürlich auch an Psalm 23. Die Rechte Gottes, der hervortretende Sohn, gekreuzigt und zerschlagen, mit seinem Stab führt er dich zum Ruheplatz am Wasser. Bitte haltet das fest. So, jetzt bin ich weit abgeschwiffen. Puh, das lassen wir aus. Wir kommen jetzt zum Paulus in der Situation, wo er das Wort ergreift. Der Paulus sucht als kluger Mann zuerst einmal das Verbindende bei seiner Rede. Das allererste, was verbindet, ist die gemeinsame Sprache. Er hat also bewusst einen hebräischen Dialekt geredet, der dort üblich ist, damit er möglichst viele erreicht, nämlich im Herzen, im Gemüt. Und dann setzt er an und sagt: Männer, richtige Männer, Väter, Brüder und Väter, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien. Das wäre so in etwa, wenn ich sagen würde, ich bin ein katholischer Mann, geboren in Spital aus Oberkärnten. Also zuerst sagt er etwas über seine Herkunftsreligion. Wenn er sagt, ich bin ein jüdischer Mann, da sagt er etwas über seine Herkunftsreligion. Als nächstes, in Tarsus geboren und in Zilizien, da aufgewachsen, sagt er etwas über seine Herkunftsregion. Das ist ein Stück weg. Was? Ja. Vergleiche hink nicht mehr. Ja. Also, zuerst sagt er etwas über die Herkunftsreligion, dann sagt er etwas über seine Herkunftsregion. Er war also ein Zilizier. Wäre er in der Region Judäa aufgewachsen, nicht wahr, die Gegend um Jerusalem, dann wäre er ein Judäer gewesen, ob ich mir das auf Deutsch sagen würde. Gell? So wie man mir sagen, ein Steirer oder ein Oberkärntner. Aber er war ein Zilizier. Und am Anfang bringt er eben seine guten Referenzen, nämlich dass er auch noch den Gamaliel mit erwähnt, ein hoch angesehener Lehrer aus der Schule der Tanaim, die damals eben das Sagen hatten unter den Pharisäern. Das war schon eine gute Referenz, die kann man in jedes Bewerbungsschreiben hineinschreiben und unterstreichen. Wenn wir noch ein bisschen näher auf den Paulus schauen, also er war ein Zilizier von der Region her und er hatte das römische Bürgerrecht, das wissen wir ja auch in der Zwischenzeit, und das hat ihn ja schon das ein oder andere Mal das Leben gerettet auf seinen Reisen. Der Paulus war also von der Staatszugehörigkeit, wenn ich das einmal so sagen darf, ein Römer. Und deshalb wagte er es auch zu schreiben, weil das Bürgerrecht ihn schon öfters vor Ungemach bewahrt hat, schreibt er ja im Römerbrief 13,1, jede Seele setze sich in ordentlicher Weise unter die zu seinem Schutz darüber gehaltenen Rechte. Das war ein starkes Schutzrecht. Jede Seele setze sich in ordentlicher Weise unter die zu seinem Schutz darüber gehaltenen Rechte. So kennen wir die Übersetzung natürlich nicht. Aber es ist ein interessanter Gedanke. Im Römerbrief erfahren wir ja von Paulus auch, dass er aus dem Samen Abrahams ist, ein Israelit aus dem Stamm Benjamin. Also er ist von der Volkszugehörigkeit ein Israelit, von der Stammeszugehörigkeit ein Benjaminit. Er kommt nicht aus dem Stamm Juda. Daher ist er auch kein Judaer. Und trotzdem sagt er, ich bin ein jüdischer Mann, weil nämlich seine Religion mit dem etwas zu tun hat. Im Galaterbrief sagt er ja einmal der Paulus, ihr wisst ja, ihr habt ja von mir gehört, von meinem Wandel einst im Judaismus, dass ich die Gemeinde Gottes mit Übermaß verfolgte und sie zu zerstören suchte. Und ich machte Fortschritte im Judaismus weit hinaus über meine Altersgenossen. Er war also schon ein Streber. Er hat sich nichts nachsagen lassen, was die Genauigkeit seiner Religionsausübung anbelangte. Und als er da vom Gamaliel redet in seiner Rede, da geht es um die väterlichen Traditionen. Die sind ja vor allem hochgehalten worden. Und für die war Paulus, also damals Saul, auch bereit zu töten. Irgendwie merkt man schon in seiner Ansprache, die da beginnt, dass zwar zuerst das Verbindende steht, aber dann eine leichte Abkoppelung erfolgt. Als er da sagt, ich war ja auch einst so ein Eiferer, wie ihr es jetzt noch heute seid. Da hat er sich schon ein bisschen abgekoppelt, weil er war ja nicht mehr der Eiferer. Das Verbindende, was sie noch gehabt hätten zu der damaligen Zeit, war, dass sie sich sogar eins waren in der Christenverfolgung. Da haben sie ja nach Pfingsten gemeinsame Sache alle gemacht. Und deswegen erwähnt er es auch hier in der Ansprache, vielleicht noch einmal, ihr wisst ja, wir waren ja eigentlich alle im selben Boot. Und dann geht er nach Damaskus, der Saul, und es passiert diese erste Begegnung mit Jesus. Und die erste Begegnung mit Jesus, das ist die entscheidende. Da entscheidet sich's. Und er hört diese Stimme. Und ihr habt wahrscheinlich wahrgenommen, dass ich das ein bisschen anders betont habe, als wie es vielleicht so üblich ist. Normalerweise lesen wir da so, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das ist so ähnlich, wie man heute sagen würde, komm, wir essen Opa. Nein, komm, wir essen Opa. Wir laden den Opa ein. Und ich habe das deswegen so betont, Saul, Saul, du Erbetener, das heißt ja der Erbetene, du Erbetener, was? Verfolgst du mich? So, als würde Jesus zu ihm sagen wollen, Saul, du ahnst ja nicht, in welcher Situation du bist. Du unterschätzt die Lage komplett. Du verschätzt dich komplett in den Machtverhältnissen. Du glaubst, dass du mich verfolgst? Dabei bin ich hinter dir her. Ja. Und deshalb kehren sich die Dinge da um. Und plötzlich muss Saul sagen, wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du, glaubst du, verfolgst. Die erste Begegnung ist die entscheidende und die wichtigste. Ohne Jesus ist ja der Saulus einer derjenigen, die zu denen Jesus gesagt hatte, dein Vater oder euer Vater ist ja der Teufel. Und die Begierden deines Vaters tust du doch, Saul. Und deshalb tritt da Merksatz 1 in Kraft. Merksatz 1, der Teufel, Saul. Saul, der Teufel liebt dich, wie du bist. Mach weiter so. Der Teufel liebt dich, wie du bist. Ohne Jesus Christus hat er eine Freude an dir. Doch dies dauert eben nur bis zur Begegnung vor Damaskus. Und da tritt dann plötzlich ein anderer Satz in Kraft. Nämlich, Saul, Erbetener, Jesus Christus begegnet dir dort, wo du ihn am meisten brauchst. Saul, du in deinem Eifer, Saul, du in deinem religiösen Größenwahn, Saul, du in deinem Hochmut, der immer vor dem Fall kommt. Und wie ist das bei dir? Oder wie war das bei dir? Jesus begegnet oder begegnete dir dort, wo du ihn am meisten brauchst, gebraucht hast. In deiner Friedlosigkeit, in deiner Verzweiflung, in deinem Schmerz, in deiner Scham und in deiner Schuld, in deiner unendlichen Leichtigkeit des Seins, in deiner okkulten Verstrickung, in deiner esoterischen Ekstase, in deiner Selbstverliebtheit, in deiner Sucht oder einfach nur in deiner Suche nach dem Sinn des Lebens. Jesus Christus begegnet dir dort, wo du ihn am meisten brauchst. Der Kurt hat gesagt, es steht geschrieben im Jeremia, ich habe dich je und je geliebt. Und aus dieser Güte heraus habe ich dich zu mir gezogen. Jesu erste Liebe, die je und je gewesen ist, von jeher schon gewesen ist, diese erste Liebe, die dir in der ersten Begegnung begegnet, nahe kommt, ja, das wird jetzt zu deiner ersten Liebe. Seine erste Liebe zu dir wird deine erste Liebe zu ihm. Ich bitte dich, dass du einmal kurz deine Augen schließest, damit dich nichts ablenkt. Und du einfach einmal für dich in der Gemeinschaft mit deinem Herrn dir das Bild vor Augen führst. Wie war es bei meiner ersten Begegnung mit ihm? Wo ist er mir so begegnet, wo ich ihn so gebraucht habe? Darf ich euch wieder rufen? Jesus ist dir also begegnet dort, wo du ihn am meisten gebraucht hast. Und ab dem Moment tritt noch etwas in Kraft. In Jesus Christus wirst du nie mehr der sein, der du einmal warst. Und das erlebst du. Du wirst nie mehr der sein, der du einmal warst. Der Saul, der Erbetene, wurde zu Paul, der Kleine. Und das soll uns ein bisschen daran erinnern, dass wir, wenn Jesus zu uns in unser Leben kommt und uns erlöst und loskauft, dass wir seine Kinder sind. Wir dürfen seine Kinder sein. Du hast jetzt alles Recht dazu. Und deshalb weißt du auch, dass dein Gott größer ist als alle anderen Götter. Um noch einmal einen kleinen Zirkel zu schließen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen den Segen und den Frieden Jesu Christi für den heutigen Tag und auch für die kommende Woche. Seid gesegnet. Amen.